Ja, guten Morgen miteinander und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ein Gottesdienst mit zwei unglaublich traurigen Mitteilungen, die mich emotional auch sehr schwer berühren. Und gerade in solchen Zeiten, in so schweren Zeiten, sind echte und tiefe Freundschaften wichtig. Und genau um das geht es in der heutigen Predigt. Letzten Sonntag haben wir ja gehört, dass wir eigentlich drei gute Freunde sollten haben. Heute geht es um die Frage, wie kannst du ein guter Freund oder eine gute Freundin sein? Schnell ein bisschen Technik, könnt ihr da die Scheinwerfer ein bisschen reduzieren. Merci vielmals. Ich möchte die Predigt mit zwei offenen Fragen anfangen. Frage 1, was siehst du, wenn du in so einen Spiegel hineinschaust? Und die zweite Frage, wie viele echte Freunde hast du? Ohne Social Media, Facebook und so. Echte Freunde. Ja, vielleicht hast du noch nicht viele echte Freunde, aber das wird sich ab heute ändern. Wir sind immer noch in Predigreihe Beziehungen und ich habe meine Predigt überschrieben mit «Sei ein Freund, bis ein Freund, bis eine Freundin» und «Fischfreundschaften». Was das auf sich hat, werdet ihr noch vernehmen. Als ich mich vorbereitet habe, habe ich mich gefragt, ja, was sagt die Bibel zum Thema Freundschaft? Und im Alten Testament bin ich gegraben und muss gestehen, ich habe nicht viel gefunden. Weil im Urtext, im Hebräischen, gibt es eigentlich das Wort Freund nicht. Es gibt das Wort Rea, wo viel als Freund oder Freundschaft übersetzt wird. Aber es bedeutet eigentlich mehr der Nächste. Ja, der Mitmensch und vielleicht noch der Nachbar. Also im Alten Testament ist das Wort Freundschaft eher dürftig thematisiert. Im Neuen Testament sieht es dann schon viel besser aus. Dort lesen wir sehr viel von Freundschaft. Jesus hat sehr viel von Freundschaft geredet. Er hat zum Beispiel zu den Jüngern einmal gesagt, ihr seid nicht meine Knechte, ihr seid meine Freunde. Oder einmal hat er gesagt, niemand hat größere Liebe als der, der das Leben lässt für seine Freunde. Und die Wörter Liebe und Freunde wird übersetzt dort aus dem Griechischen mit Philadelphia. Es kommt aus Philos, Freund, und Adelphos, Bruder. Und es gibt eben das Philadelphia. Es hat nichts mit dem zu tun, was man auf das Brot streicht oder mit dieser Stadt in Pennsylvania. Sondern es ist wirklich eben die Bruderliebe ist gemeint. Und wenn wir über die Bruderliebe reden, über das Philadelphia, über die Freundschaft, haben wir auch gemeinhin persönlich so ein bisschen Vorstellungen, wie das aussehen sollte. Bei den Männern kann das vielleicht eine coole Runde sein, mit einem Bierli, vielleicht noch etwas Brätlitz dazu. Man tut ein bisschen plaudern zusammen. Oder bei den Frauen ist es vielleicht mit der besten Freundin gehen shoppen und immer ein Käffchen nehmen und ein bisschen austauschen. Zeit zusammen zu verbringen, glücklich, chillig, gemütlich. Ich glaube, das ist das, was wir uns unter Freundschaft auch vorstellen. Das Leben teilen, zusammen Leben geniessen. Und irgendwie glaube ich, dass jedem von uns der tiefe Wunsch nach einer Freundschaft, nach einem guten Freund, nach einer guten Freundin vorhanden ist. Ich denke, jeder sehnt sich nach so Beziehungen, und man kann Leben teilen und gemeinsame Momente erleben. Und eigentlich dürfte das auch kein Problem sein. Und ich stelle jetzt mal einfach zwei Behauptungen in den Raum. Behauptung 1, alle Menschen wünschen sich Freunde. Behauptung 2, jeder Mensch kann ein Freund sein. Vereinfacht gesagt, du kannst Freundschaft geben, oder du kannst Freundschaft nehmen. Und eigentlich müsste ich jetzt hier im Saal rebeln und jeder hat einen guten Freund oder eine gute Freundin. Einfach, logisch, jeder Mensch kann Freundschaft geben, jeder Mensch kann Freundschaft nehmen. Jetzt sieht es aber in Realität oftmals ein bisschen anders aus. Nicht jeder hat wirklich gute Freunde. Und da meine ich jetzt nicht so oberflächliche Freundschaften, sondern tiefe Freundschaften. Es gibt nämlich viele Menschen und auch Pärchen, die sich einsam fühlen. Einsam, weil sie niemanden haben, der sie ihr Leben wirklich teilen können. Und ich sage euch, das gibt es auch hier in unserer Gemeinde. Es gibt auch hier in unserer Gemeinde so Menschen. Die werden erstaunt, wie viel dass das Gefühl auch schon mehr gegenüber ausgedrückt haben. Dass sogar Menschen, die in Diensten stehen, sogar Menschen, die schon da oben sind gestanden, wo man das Gefühl hat, die kennen jeden. Und trotzdem haben sie keine wirkliche, tiefe Freundschaft. Jemanden, wo sie im tiefsten Vertrauen über alles austauschen können. Ja, es gibt auch in unserer Runde, in unserer Gemeinde Menschen, die sich irgendwo einsam fühlen. Und wenn ich jetzt so rumschaue, dann muss ich sagen, da sitzen so viele potenzielle Freunde und Freundinnen. Aber was ist denn das Problem? Warum funktioniert es nicht in jedem Fall? Und ich denke, es hat oft mit uns ganz persönlich zu tun. Wenn wir Freund oder eine Freundin suchen, dann haben wir irgendwo latent gewisse Kriterien im Kopf. Und ich denke, auch gerade Männer sind dort irgendwie Weltmeister in dem. Das läuft ganz schnell ab, systematisch, strukturiert, cool, uncool, sympathisch, unsympathisch. Und geistig fangen wir irgendwie so an, Checklisten durchzugehen, mehr oder weniger bewusst. Passt die Person zu mir? Ist die in der Lage? Hat die das Mandat? Hat die Autorität, mein Freund zu sein, hat die endliche Interesse, die Person, bringt er mich weiter? Versteht ihr das? Oft machen wir das unbewusst auch. Und manchmal schauen wir auf einen Nächsten, auf einen potenziellen Freund oder Freundin, wie wenn es eine Sache wäre, wie ein Auto zum Beispiel. Passen die Kriterien? Sind wir kompatibel? Aber das Problem bei Freundschaft ist, dass wir etwas bewerten, das nicht eine Sache ist. Wir bewerten oft auch Äußerlichkeiten. Aber es geht hier um Personen. Kein Objekt, das kompatibel sein muss. Jemand, der für unsere Wünsche und Bedürfnisse zuständig ist. Sondern es ist immer eine Persönlichkeit. Ein Mensch mit Namen. Ein Mensch mit einer Geschichte. Ja, ein Mensch mit Ecken und Kanten. Mit einem Charakter. Anfangs gefragt, was seht ihr, wie ihr hineinschaut? Wir sind geschaffen nach dem Bild Gottes, nach dem Ebenbild Gottes. Der Gott, den wir anbeten. Und der Gott hat jeder einzelne von uns zu etwas Besonderem gemacht. Geschaffen nach seinem Ebenbild. Das siehst du, wenn du in den Spiegel schaust. Das siehst du aber auch, wenn du ins Gesicht von deinem Nächsten schaust. Gottes Ebenbild. Ja, wir sind nicht Gott, aber geschaffen, um etwas Göttliches in uns zu haben. Wir Menschen haben das Potenzial, etwas von Gottes Herrlichkeit in diesem Leben, in dieser Welt zu widerspiegeln. Aber wir Menschen haben leider auch das Potenzial, alles zu vergeigen. Ich sage es ein bisschen schöner. Und wir Menschen sind manchmal so weit entfernt von diesem Ebenbild von Gott. Aber egal, wie weit wir uns entfernt haben von diesem Bild, jedem Mensch, dem du heute Morgen begegnet bist, ist das Ebenbild von Gott verborgen. Egal wie tief dass es durch Umstände, wo er vielleicht sich drin befindet, zugedeckt ist. Wenn du tief genug gehst, graben, es lässt sich immer finden. Immer. Und das zu erkennen, das ist eigentlich die wichtigste Voraussetzung, wenn es um das Thema Freundschaft geht. Freundschaft zwischen uns Menschen. Und ob du jemanden verachtest oder bei den Jungen einfach nur peinlich findest, egal ob du jemanden liebst, egal ob du mit jemandem zankst, im Herz verurteilst oder kritisierst, egal wem du vertraust oder misstraust, egal wem du attraktiv oder unattraktiv findest, es handelt sich immer, und vergiss das nicht, um einen Menschen, der das Ebenbild von Gott in sich inne hat. Um einen Menschen, der das Ebenbild von Gott kann widerspiegeln kann. Wir können nie wirklich in echte, tiefe Beziehungen mit Menschen treten, wenn wir das Gegenüber, das Ebenbild von Gott nicht akzeptieren, als das, was es ist. Eine Persönlichkeit von Gott einzigartig geschaffen. Mit seinem Charakter, mit seinen Ecken, mit seinen Kanten, mit seinen Stärken, mit seinen Schwächen, mit seinen Gaben, mit seinen Hobbys, mit seinen Talenten, seine Leidenschaften. Es ist die Voraussetzung, das Gegenüber vorbehaltlos zu akzeptieren. Und by the way, in unserem Mission Statement, das wir auch irgendwo notiert haben, das findet ihr auf der Homepage, steht so schön, wir nehmen einander vorbehaltlos an. Vorbehaltlos. Das hat sehr viel damit zu tun, dass wir oft Probleme mit oder in Freundschaften und Beziehungen haben. Obschon es doch eigentlich ganz einfach wäre. So viele Menschen und Pärchen haben Probleme, dass sie sich einsam fühlen. So viele, jung und alt, wünschen sich von Herzen Freunde und Freundschaften. Tiefe Freundschaften. Und die Bruderliebe, die Philadelphia-Liebe in ihrem Leben zu erfahren. Und um das noch etwas zu veranschaulichen, möchte ich euch eine Geschichte erzählen. Es ist eine alte Geschichte, ich liebe die alten Rabbinergeschichten. Und da war schon mal ein alter Rabbi. Und der hat, ist von einem jungen Mann eingeladen zum Essen. Und dieser junge Mann hat selber einen Fisch gefangen. Und hat diesen Fisch gebrätelt. Und dann haben sie ihn gegessen. Und während dem Essen hat der junge Mann erzählt, wie er einsam sei. Er hat einfach keine Freunde. Es sei so schwierig, einen guten Freund zu finden. Und wie gross, dass doch die Not für ihn ist. Und er wüsste gar nicht, wie er das Problem angehen soll. Er sei oft so traurig und allein daheim und hat einfach keine Freunde. Der Rabbi hat aufmerksam zugeschaut und beobachtet, wie der junge Mann zum Reden da den Fisch hineinschaufelt und wie er gejammert und geklagt hat. Irgendwann hat er das Gejammer nicht mehr ertragen und dann fragt der Rabbi den jungen Mann, warum isst du eigentlich Fisch? Und der junge Mann sagt, ja, logisch, weil ich ihn liebe. Daraufhin sagt der Rabbi, du liebst Fisch? Du liebst den Fisch? Darum hast du ihn gefangen und getötet. Du hast ihn ausgenommen, in heissem Öl gebrätelt, weil du ihn liebst. Erzähl doch nicht, dass du den Fisch wirklich liebst. In Wahrheit liebst du dich selber, weil der Fisch dir schmeckt. Weil du liebst den Fisch nicht. Du liebst Gaumenfreude, du liebst den Geschmack im Mund. Du liebst, dass er dich sättigt. Du liebst nicht den Fisch, du liebst das, dass er deine Bedürfnisse stillt. Ja, warum erzähle ich euch das jetzt? Viele Menschen, wenn sie von Freundschaft reden, reden sie oft nicht von dem Ebenbild von Gott, sondern von Fischfreundschaften. Viele Menschen reden von Freundschaft, eigentlich reden sie von jemandem, der ihre Bedürfnisse stillt. Jemand, wo sie zusammen tolle Sachen erleben können, ein bisschen Fun haben. Jemand, der die lange Weile vertreibt. Ja, jemand, der sich sicher auch für sie vor allem interessiert und mit der Frage, wie geht es der ernsthaften Antwort, interessiert sie. In Jugendsprache heisst das, sie suchen jemanden, der sie rundum liked. Jemand, der das Gefühl gibt, ich bin wichtig, ich bin geliebt, ich bin ach so toll. Jemand, der meinen Status erhöht. Und darum kann ich mich ja nicht mit jedem abgeben. Es könnte ja auch sein, dass ich jemanden, der peinlich ist und meinen Status eben nicht erhöht. Das lieben wir. Jemand, der mir hilft, wenn ich Hilfe brauche. Eine Fischfreundschaft. Das meinen viele Menschen, wenn sie Freundschaft thematisieren. Jemand, der sich vor allem um ihre Bedürfnisse kümmert und ihre Bedürfnisse befriedigt, wie die auch immer aussehen. Und vielleicht fordere ich euch jetzt heute ein bisschen raus mit dem. Wenn wir jammern oder klagen, dass wir einsam sind, fehlen uns meistens solche Fischfreundschaften. Wenn Jesus im Neuen Testament von Freundschaft redet, geht es nicht darum, was kann mir der Freund geben, wie profitiere ich von dieser Beziehung, sondern Jesus sagt, was kann ich geben? Was kann ich geben? Und wir unterliegen oft an diesem Gedankenfehler. Wir lieben, wir verschenken uns an Menschen, die wir lieben, weil sie uns auch lieben, aber die nackte Wahrheit ist eigentlich, dass wahre Freundschaft die ist, die breitwillig gibt und nichts zurückerwartet. Und wenn Jesus von Freundschaft redet, sagt er Sachen wie, niemand hat grössere Liebe als der, der das Leben gibt für Freunde. Und die Gedankensprung, wenn ich früher in der Schule viel müssen, Gedicht auswendig lernen, wenn nicht, das heute noch so ist. Und ein Gedicht hat mir es dann besonders angetan, das ist die Bürgschaft. Kennt das jemand? Ah doch. Und dann nicht einmal über 50, hä? Also das ist, die Eltern sollten das eigentlich noch fast kennen, das war fast Pflichtlektüre gewesen. Ja, kurz zusammengefasst, um was ist der gegangen? In diesem Gedicht ist es um ein Tyrann gegangen, der sein Volk unterdrückt hat. Also es war keine demokratische Grundrechte. Ein Putschversuch ist gescheitert und einer der Redelsführer ist gepackt worden, verurteilt worden, zum Tod am Kreuz. Und der Tyrann hat gesagt, er hat, du hast noch einen letzten Wunsch, und er hat gesagt, doch, mein Wunsch wäre doch eigentlich, dass ich meine Schwester noch verheiraten könnte. Gib mir doch 3 Tage Zeit. Und der Tyrann denkt, ja, ist einfach, oder? Der kommt nie mehr zurück. Und dann hat aber der andere gesagt, hier, mein Freund ist als Bürger da. Wenn ich nicht zurückkomme, tut er an meiner Stelle büssen. Der Tyrann hat sich darauf eingelassen und nach 2 Tagen war die Schwester verheiratet. Der Mann hat zurückgewollt, aber er hat sich alles gegen verschworen. Ein heftiges Unwetter, Bäume hat es umgerührt. Er ist kaum vorwärts gekommen und wirklich mit letzter Kraft am 3. Tag, am Abend, ah ja, vom Räuber ist er noch überfallen, ausgeraubt worden. Am 3. Tag, am Abend, ist er angekommen. Ganz erschöpft und die Leute aus dem Stadttor haben ihm gesagt, du bist spät. Dein Freund wird gerade gekreuzigt. Tu dich selber retten und gang. Der Mann sagt dort, und jetzt zitiere ich das Gedicht, und ist es zu spät? Und kann ich ihm nicht als Retter willkommen erscheinen, so soll mich der Tod mit ihm vereinen. Es rühme der blutige Tyrann es sich nicht, dass der Freund dem Freund gebrochen die Pflicht. Er schlachte 2 Opfer und glaube an Liebe und Treu. Und wie es in guten Geschichten ist, gibt es ein Happy End. Der Freund
wird schon am Kreuz aufgezogen. Er geht her und sagt, halt, stopp, hier bin ich. Und der Tyrann ist von dieser Situation ergriffen und hat die beiden zu sich gerufen. Quintessenz, er hat den anderen begnadigt. Wenn noch mit einem Gerät am Ende von diesem Gedicht steht, sagt der Tyrann, ich sei, gewährt mir die Bitte, in eurem Bunde der Dritte. Und das Gedicht, wie zeigt so schön die Quintessenz, was echte Freundschaft vermag. Echte Freundschaft kann die Welt verändern. Freundschaft kann das Böse verändern zum Guten. Niemand hat größere Liebe als der, der sein Leben hingibt für Freunde. Und das vom Bürgen und Leben hingeben ist heute nicht mehr so praxisnah in unserer Kultur, in unserer Zeit. Aber Synonym kann man sicher verwenden für aufopfernde Freundschaft. Und es gibt eine biblische Definition von Freundschaft, die in die heutige Zeit passt. In der Apostelgeschichte 2 wird eigentlich Freundschaft beschrieben, die die Welt verändert. Und wenn wir in die Kirchengeschichte zurückschauen, in den ersten Jahren nach Christus, was passiert ist, wie sich die Christen in ganz Europa verteilt haben, wie sie Europa eigentlich erobert haben, da komme ich zum Schluss, es waren nicht die übernatürlichen Zeichen und Wunder. Es waren auch nicht irgendwelche rhetorisch hochstehende Predigten, die die Welt verändert haben, sondern Menschen von damals, die ihre Beziehungen, ihre Freundschaft im Alltag gelebt und vorgelebt haben. Und ich bin überzeugt, dass das damals die Welt verändert hat und noch heute könnte die Welt verändern. Wir lesen die Definition in Apostelgeschichte 2. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Einmütig und in großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen, das Mahl des Herrn zu feiern, machen wir das heute auch noch, und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Und ich glaube, dass man in diesem Text sehr viele Aspekte sieht, wo von Freundschaft, viele Aspekte, die dort verborgen sind. Alles Baustein, alles Element, das für eine Freundschaft wichtig sein. Und ich kann zeitlich nicht auf alle darauf eingehen, aber ein paar habe ich rausgepickt. Loyalität. Freunde haben zusammen und reden nicht schlecht übereinander. Weil wenn einer in Abwesenheit schlecht redet von seinem Freund, dann nimmt er Partei an gegen ihn. Grosszügigkeit. Keine geschenkerhaltende Freundschaft. Auch Grosszügigkeit kann ein Zeichen von Wertschätzung sein, aber auch konkrete Hilfe in Notsituationen. Treu, wir lesen, dass man den Freund nicht links liegen lässt, wenn jemand anderes Cooles kommt, zum Beispiel, und wir uns nach dieser neuen Person umdrehen. Treu heisst, wir stehen zu unseren Beziehungen, zu unseren Freundschaften. Denn Zeit, wir verbringen Zeit miteinander. Freundschaft ohne gemeinsame Zeit, ohne gemeinsame Aktivität. Die ist nicht lebendig. Und jetzt ein schöner Punkt, Essen. Jesus ist oft als Freund von Fresser und Säufer genannt worden. Das ist biblisch belegt. Wobei es mir wichtig ist, dass es nie um Masslosigkeit ist gegangen. Aber es geht um wertvolle Essensgemeinschaft. Freude und Leid. Geteiltes Leid ist halbes Leid. Geteilte Freude ist doppelte Freude. Und dann Aufrichtigkeit. Ein wahrer Freund sagt dir ehrlich die Wahrheit, auch wenn die manchmal weh tut. Ich werde dazu Sprüche 26, Vers 6 zitieren. Die Schläge des Freundes meinen es gut, aber die Küsse des Hassers sind trügerisch. Also konstruktive Kritik ist wohlwollender als falsches Lob. Alle diese Bausteine bestimmen eine Freundschaft. Eine Freundschaft, die eben nicht nach Fisch schmeckt. Und ich glaube, dass in der Apostelgeschichte die Idee Gottes von Freundschaft beschrieben ist. Aber ich glaube, dass es so wichtig ist, dass uns die Bausteine wirklich bewusst werden, dass wir uns die verinnerlichen. Und ich denke, hier ist oft auch das Problem, dass die Summe fehlt, also die Gesamtheit fehlt von diesen Aspekten. Und darum Freundschaft und Beziehungen manchmal nicht bleiben oder nur oberflächlich bleiben. Die Gesamtheit, und damit meine ich, wenn du zum Beispiel jemandem die Wahrheit um die Ohren knallst, ohne Loyalität, ohne gemeinsame Zeit zu verbringen, einfach nur mal ein bisschen Kritik anbringst, so hat das eigentlich nichts mit Freundschaft zu tun. Oder Essen. Wenn ich hier und da mit jemandem gehe, essen, ohne tiefe Gespräche zu führen, so bringt das nichts. Arlette und mir ist schon aufgefallen, wenn wir in einem Restaurant zusammen sind, gegessen, wie viele Pärchen das nicht zusammen reden. Oder einfach das Zeug reinschaufeln und nichts reden. Und wir wissen manchmal fast peinlich, weil sie denken, jetzt hören die, was wir reden. Weil sie selber nichts reden. Treu, nur treu allein. Die oder den sollten wir auch wieder einladen. Die haben uns doch auch schon eingeladen, sind jetzt wieder an uns. Da fehlt doch das Bedürfnis nach echter Gemeinschaft. Treue allein hat nichts mit Freundschaft zu tun. Grosszügigkeit sollte nicht eine Handelsware werden. Manchmal wird jemand beschenkt von jemandem, der sich einfach Zeit wünscht, zu verbringen und sich irgendwie probiert, eine Freundschaft zu erkaufen. Freundschaft, echte Freundschaft, wie es die Bibel meint, hat auch nichts mit Tauschhandel zu tun. Und die einzelnen Elemente haben nichts mit Freundschaft zu tun in sich. Erst wenn diese Sachen alle zusammenkommen, als Ganzes, entsteht tiefe Freundschaft. Jesus fasst irgendwie das Thema Freundschaft zusammen im Johannesbrief. Er sagt dort: Ich aber sage euch, ihr seid nicht mehr meine Knechte, ihr seid meine Freunde. Denn ihr habt mir nichts geschenkt, was ich euch wieder schenken muss. Ihr habt mich nicht erwählt, ich habe euch erwählt. Ich gebe euch ein Gebot, das ihr befolgen sollt. Ein Gebot, das ist mein Auftrag an euch. Liebt einander. Und das Wort Liebe, das hier verwendet wird, ist Philadelphia. Liebt einander. Und wenn wir einander lieben, dann geht es noch um etwas Größeres als einfach eine Beziehung. Es geht auch noch mehr als um eine Freundschaft. Es geht um mehr als ein Bedürfnis zu stillen. Es geht um mehr als sich gegenseitig weiterzubringen. Wenn wir so eine Art von Freundschaft leben, wie sie in der Bibel steht, dann wird es immer auch um unseren grossen Gott gehen. Es wird immer um das Spiegelbild gehen. Wenn wir freundschaftlich füreinander da sind und uns gegenseitig höher achten als sich selber, dann wird in dieser Beziehung Gott erlebbar und spürbar. Er sagt nämlich in seinem Wort: Wenn zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen. Daran soll jeder erkennen, dass ihr meine Kinder seid, wenn ihr euch untereinander liebt. Freundschaft ist immer eine Art Leinwand, also eine Projektionsfläche für Gott. Echte Freundschaft ist ein Bild, ist eine Veranschaulichung. Echte Freundschaft ist wie ein Fenster, wo man dadurch etwas von Gott erkennen kann. Und ich glaube, dass diese Art von Freundschaft ein Auftrag ist, ja, eine Bestimmung ist. Eine Bestimmung hat nämlich, die Welt grundlegend zu verändern. Die Welt sehnt sich danach, weil unsere Welt stinkt nach Fisch. Um beim Beispiel zu bleiben. Es gibt so viele Menschen, die nicht wirklich den Anger gerne haben, sondern nur das, was er ihnen geben kann. Menschen, die noch ihren eigenen Vorteil suchen, die das Gegenüber eigentlich egal ist. Menschen, die sagen, me first, ich zuerst, zuerst ein Schöberli. Menschen, die keine Verantwortung für andere übernehmen. Wir sehen das auch jeden Tag in den Medien. Menschen, die andere ausnutzen, ja, manipulieren. Und unsere Welt sehnt sich danach, heil zu werden. Dass die Kinder Gottes aufstehen und einen Unterschied machen. In Römer 8, Vers 18 steht, ja, die gesamte Schöpfung, die ganze Welt wartet sehnsüchtig darauf, dass die Kinder Gottes in ihrer ganzen Herrlichkeit Gott sichtbar werden lassen. Mit Freundschaft, mit unserem Leben, mit unserem Tun. Die ganze Welt sehnt sich danach. An anderer Stelle heisst es, wir sollen ein Wohlgeruch sein. Es gibt Zeiten, wo es schwer ist, an einen guten, barmherzigen, gütigen Gott zu glauben. Umso mehr, wenn es rund um die Welt nach Fisch schmeckt. Nach Fischfreundschaften. Und ich glaube, dass echte Freundschaft mit all diesen Elementen, wie sie in der Apostelgeschichte stehen, das Potenzial haben, Gott der Welt zu zeigen. Gott in die Welt zu bringen. Und jeder von hier, du kannst ein Freund sein. Du kannst eine Freundin sein. Bist ein Freund. Bist eine Freundin. Amen.